Alles Gute zum Muttertag. Ich freue mich gemeinsam hier. Ja. Und wenn es um Mütter geht, ich bin immer absolut dankbar für all das, was ihr in eure Kinder, in die nächste Generation investiert. Euer Herz, eure Liebe, eure Kraft, die Freuden, aber auch die Tränen, die schlaflosen Nächte. Das kostet manchmal ganz schön viel Energie. Und vielen Dank, dass ihr da steht und ein Segen seid für die nächste Generation. Vielen Dank dafür. Wir sind im letzten Teil unserer Serie Ich hab da mal eine Frage. Und wir haben uns verschiedene Fragen angeschaut, die aus der Kirche herauskamen. Wir haben immer Ostern unsere Umfrage. Und anhand der Umfrage, was für Themen möchtet ihr gerne hören, was interessiert euch, haben wir uns einige Themen angeschaut. Unter anderem haben wir uns angeschaut Thema Vergebung, Thema Zeitmanagement, Gott und Geld. Wie verstehe ich Gottes Plan für mein Leben? Und eine Sache, die sehr oft als Rückmeldung kam, ist, was so ein Hindernisgrund ist in der Beziehung zu Gott, ist, ich bin gestresst. Und als ich diese Rückmeldung bekommen habe, habe ich gedacht, also wir haben, glaube ich, in den 5 Jahren, die es unsere Kirche gibt, glaube ich, 3 oder 4 Mal über Stress gesprochen. Also entweder waren meine Predigten schlecht oder ihr habt, ich glaube, die Predigten waren schlecht. Also gut, deswegen habe ich mir gedacht, werden wir heute nochmal das Thema uns anschauen. Ich bin gestresst. Wie gehe ich mit Stress um? Und passend zum Muttertag habe ich auch gedacht, also als Mutter hat man manchmal ganz schön viel Stress. Als Mutter und Ehefrau gibt es Situationen und Zeiten, die sehr stressig sein können. Manche Mütter und Ehefrauen gehen sogar Vollzeit arbeiten von 8 bis 17 Uhr, dann ist Montagabend Fußballtraining von den Kindern, Dienstag ist Stammtisch, Mittwoch Kleingruppe, Donnerstag Elternsprechtag, Freitagabend Junggesellenabschied, Samstag das Fußballturnier der Eltern oder Geburtstag eines Freundes oder eine Familienfeier und sonntags dann ganz schnell noch in den Gottesdienst gehen. Aber preis den Herrn, zwischen all denen gibt es immer noch 2 Stunden Zeitfenster, wo wir ganz kurz durchatmen, aber dann muss das Haus geputzt werden. Muss ja auch noch gemacht werden. Dann darfst du dir von deinem Ehemann oder deinen Kindern anhören, dass die Suppe heute irgendwie komisch schmeckt. Dann gehst du ins Bett und am nächsten Morgen fängst du wieder von vorne an. Und wie schafft man es in all dem, ohne durchzudrehen, ohne auszubrennen und nicht gestresst zu werden? Und ich hoffe, nicht nur für alle Mütter und alle Frauen, sondern für auch alle Männer, dass diese Predigt heute euch ermutigt und euch erfrischt. Ich habe mir bei der Predigtvorbereitung einmal angeschaut, was sind die größten Stressfaktoren in unserer Gesellschaft. Untersuchungen haben ergeben, dass die größten Stressfaktoren Geld, Arbeit und Familie ist. Dazu kommt in den letzten Monaten Krieg, Pandemie, Inflation und da ist es selbstverständlich, dass wir manchmal ganz schön gestresst sind. Und wir wünschen uns eine Predigt, die uns sagt, wie all das verschwindet. Die 7 Schritte, wie jeder Stress aus deinem Leben verschwindet und du keine Herausforderung mehr hast. Aber Gott hat uns nie versprochen, dass er alle Herausforderungen aus unserem Leben herausnimmt. Das, was er versprochen hat, ist, dass er uns die Fähigkeit, die Gnade schenken möchte, in den Herausforderungen stark zu stehen. Und darum geht es heute. Die Definition von Stress ist erhöhte körperliche oder seelische Anspannung, Belastung, die bestimmte Reaktionen hervorruft und zur Schädigung der Gesundheit führen kann. Also wenn Druck auf einen Gegenstand ausgelöst wird, der größer ist als die Kapazität des Gegenstandes, diesen Druck auszuhalten. Das heißt, Druck, der größer ist als die Kapazität. Stress haben wir dann, wenn der äußere Druck größer ist als unsere innere Kapazität. Also wenn du etwas auf deinem Leben hast, das du gefühlt nicht tragen kannst, dann brichst du innerlich irgendwie zusammen. Und dann kommt Stress. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. Vielleicht wird der Druck nie aus deinem Leben komplett verschwinden. Also wenn du eine Predigt heute erwartest, wie jeder Druck aus deinem Leben jemals verschwindet, dann wirst du vielleicht enttäuscht sein von der Predigt. Was ich euch aber mit auf den Weg geben möchte, ist, was die Bibel uns zeigt, wie wir unsere Kapazität, unsere innere Stärke erhöhen können, damit wir, wenn Druck und Stress da ist, dass wir innere Stärke und Kraft haben zu stehen. Jesus hat Folgendes gesagt. Er sagt, solange wir auf der Erde sind, werden wir Herausforderungen haben. Hier auf der Erde, sagt Jesus, werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und wir wollen von Jesus lernen, wie wir zu Überwindern werden können. Und deswegen werden wir uns zwei Geschichten anschauen. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Und ich fange an mit der Geschichte aus dem Alten Testament. Mose hat das Volk Israel aus Ägypten geführt. Und vielleicht habt ihr schon mal einen Film darüber gesehen oder die Geschichte in der Bibel gelesen. Aber es war eine riesengroße Menschenmenge. Man geht davon aus, dass es circa 4 Millionen Menschen waren. Und wenn man sich vorstellt, 4 Millionen Menschen sind unterwegs gemeinsam, da ist es ganz natürlich, dass irgendwie Stress entsteht, Beziehungsstress und der hat was mit dem nicht und der hat mich einfach überholt, aber eigentlich war ich vor dem an der ganzen Reihe dran. Also 4 Millionen Menschen, da passiert einiges an Ärger. Und deswegen hat Mose Folgendes gesagt: Ich weiß, dass hier einige Unruhen da sind, ich möchte all die Streitigkeiten schlichten. Deswegen, wenn wir, nachdem die Tagesreise abgeschlossen ist, setze ich mich hier hin und alle, die Streit miteinander haben, wo Schlichtung sein muss, kommt zu mir und ich kläre das Ganze. Das heißt, er war der Richter und Staatsanwalt für 4 Millionen Menschen. Einfach mal übertragen auf Düsseldorf. Düsseldorf hat 550 Angestellte in all dem, wenn es darum geht, um das Amtsgericht hier in der Justiz. 550 Angestellte für ungefähr 600.000 Einwohner. 550 Angestellte. Mose war alleine und hatte 400 Menschen, nicht 600 Menschen. Der Typ hat einiges geleistet, einige Streitigkeiten zu schlichten. Sein Schwiegervater sieht das. Er sieht die langen Schlangen von Menschen, die darauf warten, dran zu kommen, dass der Streit geschlichtet wird. Vielleicht kam auch seine Tochter zu ihm und sagte: Hey Papa, mein Mann hat gar keine Zeit mehr für mich und für die Kinder, weil er ständig da die ganzen Abend und die ganzen Nächte herumsitzt und Streitigkeiten zu schlichten. Mach mal was. Das war die Situation. Und so geht der Schwiegervater von Mose, Jethro, auf ihn zu und sagt ihm: Irgendwas machst du hier falsch. 2. Mose 18, Vers 17. Sein Schwiegervater entgegnete ihm: So wie du es machst, ist es nicht gut. Und vielleicht ist das, was du heute Morgen hören musst, dieser Satz: So wie du dein Leben gerade lebst, so ist es nicht gut. Und dann geht es weiter, Vers 17 und 18. Die Aufgabe für dich alleine ist viel zu groß. Du reibst dich nur auf, und die Leute auch sind auch überfordert. Aber Jethro hat Mose nicht einfach nur die Arbeit abgenommen. Er hat nicht gesagt: Hey, ich komme an die Seite und ich kümmere mich darum. Sondern er hat ihm einen besseren Weg gezeigt, wie er mit dem Druck umgehen kann. Und seine Anweisungen folgen in den nächsten Versen. Also 2. Mose 18, ab Vers 17 könnt ihr gerne einmal zu Hause nachlesen. Und er schließt, indem er Folgendes sagt: Wenn du diesen Rat befolgst, also die Anweisung geben, wie er sein Leben besser aufstellen kann, wie er Struktur in sein Leben reinbringt, dann sagt er, 2. Mose 18, 23, wenn du diesen Rat befolgst und er Gottes Willen entspricht, wird dir die Aufgabe nicht über den Kopf wachsen. Und das ist genau das Gleiche, was ich uns heute Morgen zusprechen möchte. Wenn wir unser Leben auf Gottes Weise leben, wenn wir uns anschauen, was die Bibel uns zeigt, wie wir unser Leben meistern sollen, wenn wir das tun, wird die Aufgabe dir nicht über den Kopf wachsen. Gott verspricht dir vielleicht nicht die Abwesenheit von Druck und Stress, aber verspricht dir die Anwesenheit von seinem Frieden und seiner Kraft mitten im Sturm. Und ich möchte dir zeigen, wie du diesen inneren Frieden bekommen kannst. Jesus sagt Folgendes in Matthäus 11, Vers 28: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das ist eine Einladung von Jesus. Mein Punkt heute ist, diese Einladung von dem Friedefürst, von Jesus auszusprechen. Jesus ruft dir heute zu: Bist du müde? Bist du ausgelaugt? Komm her zu mir, komm an meine Seite. Aber er sagt nicht einfach nur: Hey, setz dich im Schaukelstuhl, trink einen Hugo und chill, sondern sagt: Nein, das, was du bisher getragen hast, sollst du nicht mehr tragen. Und dann sagt er aber nicht: Und jetzt machst du nichts mehr, sondern sagt Folgendes, Vers 29, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Die Lösung ist nicht, dass wir gar nichts mehr tun. Die Lösung ist nicht, dass wir unsere Arbeit kündigen, dass wir uns scheiden lassen, unsere Kinder abgeben und du alles einfach aufhörst zu tun, sondern es gibt eine bessere Art, das zu tun. Das Interessante, das Wort hier ist, nehmt mein Joch auf euch, ist folgendes. Das Joch war so ein Holzstück, das über zwei Ochsen gespannt worden ist. Und hier dieses Wort Joch ist nicht einfach so das Wort Joch, dieses Holzstück, sondern ist eine besondere Bezeichnung. Es war nicht ein Supermarktjoch, das man irgendwo gekauft hat, one size fits all, sondern hier heißt es, dieses Joch beschreibt ein gut verarbeitetes, maßgeschneidertes Joch. Jesus war Zimmermann, er ist als Zimmermann aufgewachsen. Das heißt, dieses gut verarbeitete, maßgeschneiderte Joch hat er bestimmt für einige Bauern auch schon mal hergestellt, weil dieses Joch wurde dafür hergestellt für Leute, für Bauern, die ihre Tiere liebten. Weil wenn du einfach so ein Supermarktjoch genommen hast, so a one size fits all, dann hat das irgendwie bei der Arbeit den Ochsen immer gestört. Und während er den ganzen Tag gearbeitet hat, hat der Ochse sich an diesem Joch, an diesem Holzstück aufgerieben und manchmal blutig gerieben, dass er am Ende des Tages total fertig war. Und was Jesus hier sagt ist, leg dieses falsche Joch ab, dieses One Size für alle machen das so, jedem, ich muss es auch machen, dieses Joch sollen wir ablegen. Und er sagt, ey, ich habe für dein Leben ein gut verarbeitetes, maßgeschneidertes Joch für dich. Da sind keine Holzsplitter dabei, da ist es passgenau, ausgemessen für deine Kapazität, für deinen Rücken, ausgemessen für dich habe ich ein Joch. Und wenn du dann diese Last trägst des Lebens mit mir an der Seite, wirst du nicht am Ende des Tages fertig und platt sein, weil es genau für dich passt. Wenn wir Dinge richtig tragen, ist es leicht, aber versuch mal in einer falschen Haltung Gewichte hochzuheben. Dein Rücken geht dabei kaputt. Und deswegen sagt Jesus, nehmt das maßgeschneiderte Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Interessant ist, er sagt nicht, so werdet ihr Ruhe finden für euren Körper, sondern Ruhe für unsere Seele. Denn Ausruhen ist nicht einfach nur ein körperlicher Vorgang, wo ich nichts tue. Du kannst den ganzen Tag nichts tun und am nächsten Tag das Gefühl haben, irgendwie bin ich fertig. Es gibt nicht nur diese körperliche Energie, die wir aufladen müssen, sondern es gibt auch die emotionale Energie, die wir aufladen müssen, wo wir Kraft und Stärke bekommen müssen. Es gibt eine Art, das Leben zu meistern, mit all dem, was vielleicht an all dem ist in deinem Leben. Aber wenn wir es auf Gottes Weise tun, wirst du die Kraft haben, das Leben zu meistern. Das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Du wirst immer noch Arbeit haben, aber es wird dir viel leichter fallen. Und ich möchte euch vier Punkte mit auf den Weg geben. Biblische Lösungen für Stress. Fünf Dinge, die die Bibel uns aufzeigt, die vielleicht nicht Stress aus deinem Leben nehmen, aber deine innere Kapazität und Stärke wachsen lassen. Und mein erster Punkt ist der folgende. Unsere Kapazität, unsere innere Kapazität nimmt zu, wenn wir unserem Körper und unserem Verstand erlauben, sich zu erholen. Wenn wir unserem Körper und unserem Verstand erlauben, sich zu erholen. Einige von uns haben keine Erholungspausen. Was meine ich damit? Folgende Geschichte. Ich liebe Geschichten. Folgende Geschichte habe ich gefunden. Es war einmal ein sehr starker Holzfäller, der sich um eine Stelle beim Holzhändler bewarb. Das Gehalt war sehr gut und die Arbeitsbedingungen auch. Aus diesen Gründen war der Holzfäller entschlossen, sein Bestes zu geben. Sein Chef gab ihm eine brandneue Axt und zeigte ihm das Gebiet, in dem er arbeiten würde. Am ersten Tag fällte der Holzfäller 18 Bäume. Herzlichen Glückwunsch, sagt der Chef, so weitermachen. Von den Worten des Chefs motiviert, versuchte der Holzfäller am nächsten Tag noch härter zu arbeiten, aber er konnte nur 15 Bäume fällen. Am dritten Tag versuchte er noch härter zu arbeiten, aber er konnte nur 10 Bäume fällen. Tag für Tag schaffte er weniger Bäume. Ich muss irgendwie Kraft verlieren, dachte der Holzfäller. Er ging zu seinem Chef und entschuldigte sich, da er nicht verstehen konnte, was vor sich ging. Sein Chef fragte ihn, wann hast du deine Axt das letzte Mal geschärft? Geschärft? Ich hatte gar keine Zeit, meine Axt zu schärfen. Ich war so beschäftigt damit, Bäume zu fällen. Viele von uns sind zu sehr beschäftigt, die Bäume in unserem Leben zu fällen. Jeder braucht Zeiten, in denen er seine innere Axt schärft. Einer der Hauptgründe für Depressionen ist die Art, wie wir unser Leben führen. Es sollte nicht darum gehen, dass wir Schmerzen und Gefühle betäuben, die wir spüren, sondern die Art verändern, wie wir unser Leben führen. Die Bibel hat uns dafür ein Rezept verschrieben. Sie nennt es Sabbat. Und das war nicht einfach nur ein Tag, sondern dieser Sabbat war ein geistliches Prinzip, dass wir Zeiten haben, wo wir wissen, es gibt einige Dinge, die ich heute tun werde, es gibt einige Dinge, die ich nicht tun werde. Und Gott war dieses Prinzip des Sabbats, dass wir zur Ruhe kommen, so wichtig, dass es Teil der 10 Gebote ist. 2. Mose 20, Vers 9 und 10. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Sabbat für den Herrn. Und manchmal ist unser Sabbat so voll mit irgendwelchen Dingen, die wir denken, die unser Leben füllen, aber die unser Leben noch mehr beschweren mit noch mehr Aufgaben. Für mich ist Sabbat ein Tag, wo ich Gott anbete, wo ich Zeit nehme für ihn, wo ich ihn feiere. Das war der Anlass beim Sabbat, ist Zeit zu nehmen. Wir feiern Gott gemeinsam. Und deswegen finde ich es so genial, dass ihr heute hier seid, weil ihr bewusst sagt, hey, das ist der Sabbat für den Herrn. Wir wollen zusammenkommen, wir wollen gemeinsam Gott feiern. Wir gehen gemeinsam gleich einfach gemeinsam essen, genießen das Leben, genießen die Gemeinschaft. Ich verbringe Zeit mit Leuten, die mir gut tun. Ich habe Aktivitäten, die mich füllen. Und ich kann einfach auftanken, aber viel zu oft sind wir viel zu schnell unterwegs. Und ich möchte dich ermutigen, schau deine nächsten Wochen an und reduziere, schaff Freiraum für Pausen, wo du sonntags in der Kirche sein kannst, wo du Gott anbeten kannst und wo du Gemeinschaft mit anderen Christen genießen kannst. Lasst uns den Sabbat neu ehren. Das wird unsere innere Kapazität wachsen lassen. Mein zweiter Punkt ist, unsere innere Kapazität nimmt zu, wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wer wir sind, können wir unterscheiden, was in unseren Gedanken eigentlich vorgeht. Welcher Druck ist von außen? Welcher Druck sollte ich wirklich annehmen? Und vielleicht kennt ihr den Begriff Peer Pressure, Gruppenzwang. Irgendwas, was von außen auf uns gelegt wird, was man eigentlich noch tun sollte. Du siehst irgendwelche TikToks und Insta und denkst so, oh, das müsste ich auch noch machen. Hey, und ein guter Vater macht das und das. Und die sehen immer so glücklich aus auf Insta. Also muss ich irgendwie auch glücklich sein mit meinen Kindern und mich noch mehr anstrengen, ein guter Vater zu sein. So haben wir Bilder von außen, die versuchen uns zu definieren, sodass der innere Druck steigt. Aber wenn du weißt, wer du bist, kannst du diesen Druck zur Seite legen. Untersuchungen haben ergeben, dass wir zugleich die narzisstischste Gesellschaft und dabei die Gesellschaft mit dem niedrigsten Selbstwert in der Menschheitsgeschichte sind. Wir sind irgendwie selbstverliebt, aber trotzdem wissen wir nicht wirklich, wer wir sind. Klarheit in unserer Identität hilft uns immens. Ein Stuhl ist gut, weiß, es ist gut für den Stuhl, dass er weiß, dass er ein Stuhl ist und nicht ein Flaschenöffner. Alles hilft, wenn man weiß, wofür das da ist. Und genauso solltest du auch wissen, wofür bin ich geschaffen? Wer bin ich? Und dich nicht zu vergleichen mit irgendjemand anderem, der du gar nicht bist. Wenn du dir anschaust, je älter du wirst und du denkst, hey, irgendwie habe ich nicht mehr die Kapazität und du siehst einen 20-Jährigen rumhüpfen und du vergleichst dich mit einem 20-Jährigen, das wird nicht funktionieren. Auch wenn du älter wirst, vergleich deinen Körper nicht mit einem 20-Jährigen. Das wird nicht funktionieren. Alles, was es macht, ist ein innerer Druck, der aufgebaut ist, wo du denkst, ich müsste doch ein. Nein, nein, wer bist du? Wozu hat dich Gott geschaffen? Es gibt ein gutes Prinzip, das dein Leben verändern wird, und zwar die bewusste Ignoranz. Bewusst Dinge zu ignorieren, weil Leute sagen, manchmal sagen Leute, du bist doch Pastor, eigentlich müsstest du doch. Als ob andere Leute definieren, was ich machen müsste, sondern ich weiß, was meine Verantwortung ist und deswegen kann ich bei einigen Dingen sagen, hey, nee, das ist nicht meine Aufgabe, ich kann das gut abgeben. Und für dich auch zu definieren, was sind die Dinge, die sich irgendwie in mein Leben geschlichen haben, die ich denke, dass Leute erwarten, dass ich tue oder dass ich irgendwelche Bilder mit mir trage und sich da einfach von zu lösen. Galater 6, Vers 4 und 5 sagt das folgende, jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln. Und wir haben gelernt, auf das Leben von anderen Menschen zu achten. Überleg mal, schau mal einfach in der App, wie oft und wie lange bist du auf Insta und TikTok unterwegs. Und vergleich das mal, wie viel Zeit du mit deinem eigenen Leben verbringst. Was kann ich besser machen? Wie lebe ich mein Leben? Wie habe ich meine Zeit eingeteilt? Und das, was erschreckend bei den meisten Menschen sein wird, du bist mehr damit beschäftigt, dich mit dem Leben von anderen zu beschäftigen, als mit deinem eigenen Leben. Und dann wunderst du dich, warum so ein Stress entsteht. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. sein ganz persönliches Joch zu tragen. Je klarer du bist in dem, wer du bist, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt von Gott. Je mehr das in dir ist, umso mehr wird deine innere Kapazität zunehmen. Auch bei mir wollen immer wieder so Gedanken hochkommen. Hey, denkst du wirklich, das funktioniert? Denkst du, irgendjemand kommt heute zum Gottesdienst? Denkst du, du hast irgendwas zu sagen? Und all solche Sachen schleichen sich manchmal in meine Gedanken hoch. Und ich habe einen Vers, der mich immer wieder ermutigt. Und jeden Morgen bete ich diesen Vers, 2. Korinther 3, 4 und 5. So viel Selbstvertrauen habe ich vor Gott, weil Christus mich in seinen Dienst gestellt hat. Ich meine nicht, dass ich einen solchen Auftrag aus eigener Kraft gewachsen bin und mir irgendetwas selbst zuschreiben kann. Gott ist es, der mir die Fähigkeit dazu geschenkt hat. Das ist es, was ich immer wieder ausbete über meinem Leben. Das ist nicht meine Idee. Ich muss hier nicht vorne stehen, aber Gott, du hast mich berufen und ich möchte nicht aus meiner eigenen Kraft hier stehen, sondern deine Kraft soll durch mich wirken. Das hilft mir, sicher in Gott zu sein, sicher in meiner Berufung zu sein und nicht auf falsche Geschichten mich einzulassen, Gedanken nachzufolgen, die nicht für mich sind. Und vielleicht hilft es einfach, Menschen in dein Leben einzuladen, die dir helfen, Klarheit in deinen Gedanken zu bekommen. Und das hilft manchmal, eine Kleingruppe zu haben von Leuten, wo du dich austauschst, sagst, hey, ich bin immer wieder unter Druck und denke, ich müsste sowas machen. Und von außen dir zusprechen zu lassen, hey, ist alles in Ordnung mit dir. Du brauchst diese Last nicht tragen. Deswegen, wenn du noch keine Kleingruppe hast, schnapp dir eine Kleingruppe. Geh mit Leuten gemeinsam den Weg des Lebens. Du wirst feststellen, dass es dir gut tun wird. Und wenn du sagst, hey, irgendwie die ganzen Kleingruppen passen nicht von der Zeit und sonst was, es gibt ein sehr gutes Seminar, das heißt Versöhnt Leben, wo du einfach Bilder aus der Vergangenheit aufarbeiten kannst und loslassen kannst. Dass du, wie Thomas vor 2 Wochen gepredigt hast, du mit leichtem Gepäck unterwegs bist. Du musst die inneren Stimmen klar bekommen. Wer bist du eigentlich? Unsere Kapazität wird auch zunehmen, wenn wir wissen, wofür wir geschaffen wurden. Wofür wir geschaffen wurden. Und das wirst du nur herausfinden können, wenn du weißt, wer du bist. Wenn du weißt, wer du bist, kannst du herausfinden, wofür bin ich geschaffen. Die glücklichsten Menschen sind nicht die mit weniger Problemen als andere. Du kannst dich selber fragen, die glücklichsten Menschen haben etwas in ihrem Leben, was sie tun, was einen Unterschied für die Ewigkeit macht. Ihre Bestimmung und ihre Berufung sind eine Ablenkung von ihrem Problem geworden. Und Paulus ist ein sehr gutes Beispiel. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17, sagt er Folgendes. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Das heißt, hey, meine Probleme, sagt er, sind wie Mückenstiche. Und ich denke so, nein, waren sie überhaupt gar nicht? Hast du dir selber mal zugehört? Paulus schreibt davon, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er von einer Schlange gebissen wurde, dass er mehrmals gesteinigt und ausgepeitscht worden ist. Immer wieder bekam er Morddrohungen, wurde ins Gefängnis geworfen. Aber all das beschreibt er als leicht und nur von kurzer Dauer. Warum? Wie kriegt Paulus das hin? Weil er einen Fokus im Leben hatte. Und zwar auf Dinge, die unsichtbar sind, nämlich seine Lebensberufung. Deswegen sagt Petrus Folgendes, 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, Brüder und Schwestern, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Ermutigt uns, macht eure Berufung und Auserwählung fest. Und das Wort festmachen ist wie, du bist mit einem Boot unterwegs, gehst irgendwo an Land und dann sollst du dein Boot festmachen. Denn wenn du dein Boot nicht festmachst, wird dein Boot irgendwann wegschwimmen. Deswegen sagt er, nimm dein Boot, deine Berufung und mach sie fest. Und deswegen haben wir unseren Next Steps. Und in jedem Gottesdienst werdet ihr immer wieder die Ermutigung bekommen, hey, geh zum Next Steps. Wisst ihr warum? Weil unser Herz mit diesem Kurs ist, euch zu helfen, eure Berufung herauszufinden. Gott, wozu hast du mich geschaffen? Was sind meine Fähigkeiten? Was kann ich machen, was einen Unterschied macht für die Ewigkeit? Und diese Art und Weise, wenn du weißt, wozu du geschaffen worden bist, wird mein Job als Pastor viel, viel leichter. Und ich wünsche mir, wenn du noch nicht beim Next Steps warst, geh zum Next Steps. Wir machen einen Gabentest mit dir und lass dich reinschauen in all dem, was Gott für dein Leben geplant hat, dass du dich mehr damit auseinandersetzen kannst. Und dann, und das ist der Hammer, der Vers geht ja weiter, ist, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Wenn ihr dies tut, wenn ihr eure Berufung und Auserwählung festmacht, dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Und das ist ja der Hammer, wenn das wäre, hey, wie oft bin ich gestolpert? Wie oft bin ich irgendwie daneben vom Ziel geschossen? Und wenn wir unsere Berufung festmachen, gibt uns das eine innere Halt und Sicherheit. Und hier ist das Problem. Deine Berufung hat jede Menge Konkurrenz. Und das sind die trivialen Dinge, die zeitlichen Dinge, die Business. Und manchmal hilft es einfach, Stress aus unserem Leben zu bekommen, unsere Kapazität zu erhöhen, wenn wir uns neu auf das Wesentliche konzentrieren. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir oft denken, mehr ist gut. Wenn eins gut ist, ist zwei besser und drei sogar viel, viel besser. Ja, wenn ein Euro gut ist, dann sind zwei Euro besser. Ja, wenn ein Auto gut ist, oh, ich will, dann ist es besser, wenn meine Frau und ich, wenn wir zwei Autos haben, also zwei Autos sind dann besser. Ja, wenn ein Kind gut ist, sind zwei Kinder, ja, einige sind unsicher, okay, ihr seid nicht drauf reingefallen, okay, für einige ist ein Kind gut und zwei Kinder wäre zu viel, aber für einige sind zwei Kinder besser. Wenn eine Frau gut ist, dann sind zwei Frauen falsch, genau, richtig. Also, aber die Bibel sagt Folgendes im Prediger 4, Vers 6, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Aber ich habe zwei Hände, ich möchte mehr haben. Hey, manchmal ist es gut, wenn nur eine Hand voll ist und mit der anderen Hand kann ich noch andere Dinge tun. Deswegen noch einmal herzliche Einladung, finde deine Lebensberufung. Und hier mein nächster Punkt, unsere Kapazität nimmt zu, wenn wir von anderen unterstützt werden. Unsere Kapazität nimmt zu, wenn wir von anderen unterstützt werden. Das christliche Leben ist kein Einzelsport. Hier geht es nicht um Lonely Rangers. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Jede Beschreibung von der Kirche in der Bibel ist eine Beschreibung als Gruppe, als Gemeinschaft, als Familie, als Herde. Es liegt Stärke, wenn wir zusammenkommen. Es liegt Stärke in der Gruppe. Und vielleicht denkst du, ja, ich habe jede Menge Menschen um mich herum. Aber ich rede von echten Freundschaften. Du kannst ständig von Menschen umgeben sein und dich trotzdem einsam fühlen. Einige fühlen sich gerade jetzt hier in diesem Raum isoliert und einsam. Isolation ist der Nummer zwei Faktor für Depression. Die Bibel schreibt Folgendes. Manch einer lebt völlig alleine und hat weder Kinder noch Geschwister. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Das heißt, manche Leute sind allein unterwegs und sie denken, die Lösung ist, ich muss einfach mehr arbeiten, ich muss einfach mehr schaffen. Und ich hoffe, dass dadurch die Leere in meinem Leben gefüllt wird, indem ich noch erfolgreicher im Job bin und noch härter was mache. Aber für wen mühe ich mich denn ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch unsinnig und so vergeudet man nur seine Zeit. Er hat festgestellt, nee, so kann ich nicht weiterleben. Und dann geht es weiter, Prediger 4, ab Vers 9. Zwei haben es besser als einer alleine. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihn wieder aufhilft. Untersuchungen haben beschrieben, dass wir Menschen in unserer heutigen Zeit die Menschen sind, die am einsamsten sind. Und Psychologen haben ein Rezept entworfen gegen diese Einsamkeit und gegen Depression. Dieses Rezept ist eigentlich nichts Neues, sondern eigentlich was super Altes. Und dieses Rezept nennt man soziale Verschreibung. Soziale Verschreibung sagt Folgendes, die Psychologen werden dir raten, suche dir Freunde und tu etwas Bedeutsames gemeinsam für andere Menschen. Wenn du damit zu kämpfen hast, mit Einsamkeit und Depression, die Verschreibung ist, such dir Freunde und tu etwas Bedeutsames gemeinsam für jemand anders. Und diese Beschreibung kannst du sehr gut auf die Kirche übertragen. Was ist Kirche? Wir sind als Familie, als Brüder und Schwestern gemeinsam unterwegs, tun etwas gemeinsam für andere Menschen. Diese Kirche ist nicht für uns, sondern für all die, die noch nicht hier in diesem Raum sind. Und das macht einen Unterschied. Wir sind nicht hier, um ein paar Lieder zu singen oder eine nette Predigt zu hören. Nein, wir sind hier, um zusammenzustehen, um in den Dream Teams einander und anderen Menschen zu dienen, um der nächsten Generation zu dienen, Brücken zu bauen zu Gott, damit Menschen Heilung und Freiheit erleben, Ehen geheilt werden, Berufungen entdeckt werden. Wir sind eine Familie mit Bestimmung. Das Ziel einer Kleingruppe ist nicht einfach nur eine Kleingruppe zu besuchen. Du brauchst keinen weiteren Termin in deinem Busy Schedule, der dir noch mehr Druck macht. Du brauchst Freunde, denen du vertrauen kannst. Deswegen Kleingruppe ist kein Luxus, sondern ist eine Notwendigkeit für mein Leben. Du brauchst jemanden in deinem Leben, der deine Gedanken kennt. Denn das wird vielleicht nicht die Umstände verändern, aber es wird verändern, was in dir drin passiert. Du wirst innere Kraft und Stärke haben. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Ich kann dir nicht versprechen, dass dein Leben leichter wird, aber ich kann dir versprechen, dass deine innere Kapazität zunehmen wird, wenn Gott dir hilft. Vielleicht denkst du, ja, aber Wie erlebe ich das denn? Ich habe schon immer gesagt, hey, Gott hilft mir, aber irgendwie hat er es nicht gemacht. Vielleicht ist folgender Punkt, vielleicht ist Gott für dich mehr ein Buddy oder Freund, aber er wird beschrieben als Friedensfürst. Er ist nicht einfach nur Freund und Helfer, er ist Herr der Herren und der Friedensfürst. Und das, was es hier beschreibt, ist derjenige in Verantwortung, Herr, Chef, General. Was bedeutet, er kann dir nicht helfen, wenn du ihm nicht die Kontrolle überlässt. Jedes Jahr muss ich eine Steuererklärung machen. Ich hoffe, ihr macht es auch. Und ich habe festgestellt, es ist so kompliziert und es stresst mich ungemein, dass ich irgendwann gesagt habe, ich brauche Hilfe. Und es gibt jede Menge Steuerberater. Nur das Problem war, dass meine Steuererklärung bei mir zu Hause war und ich niemandem den Auftrag dafür gegeben habe. Im Moment liegt die Steuererklärung bei mir auf meinem Schreibtisch. Montag habe ich einen Termin bei meinem Steuerberater. Und das, was ich machen werde, ich werde ihm all die Papiere geben und sagen, hier, wo ist der Zettel, wo ich unterschreiben muss, dass es jetzt nicht mehr meine Verantwortung ist? Und dann gibt er mir einen Zettel und dann werde ich unterschreiben. Jetzt ist er nicht nur ein Steuerberater, er ist mein Steuerberater. Und oft sind wir so, dass wir unsere ganzen Papiere haben, unser ganzes Leben haben, denken so, boah, das muss ich noch machen und das ist meine To-Do-Liste und keine Ahnung was und hier. Und Gott ist die ganze Zeit dabei. Der Steuerberater ist immer Steuerberater, ob er meine Steuererklärung hat oder nicht. Er ist immer Steuerberater. Er war schon vorher, wird es nachher sein. Gott ist immer noch Gott. Ob du ihm deine Probleme gibst oder nicht, Gott ist immer noch Gott. Aber wenn du ihm deine Sorgen und Probleme gibst, wird er dein Gott und dein Herr, weil du ihm erlaubst, in deinem Leben zu wirken. Und lass es mich wie folgt sagen. Herr und Frieden gehören immer zusammen in der Bibel. Er ist der Herr des Friedens. Er ist der Herr der Herren. Ich lese euch einige Bibelstellen mal vor. Psalm 29, Vers 11. Der Herr gibt seinem Volk Kraft und schenkt ihm Frieden. Wer? Der Herr. Wenn er dein Herr ist, schenkt er dir Kraft und Frieden. Römer 5, Vers 8. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Unser Herr des Friedens möchte in deinem Leben wirken und dafür hat er Prinzipien eingesetzt. Der meiste Stress in meinem Leben kommt auf, wenn ich die Prinzipien Gottes ignoriere. Und all die Prinzipien lassen sich eigentlich mit einer Sache zusammenfassen. Matthäus 6, Vers 33, und damit möchte ich schließen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und der Rest wird euch hinzugefügt werden. Gott zuerst. Frieden kommt, wenn ich Gott an erster Stelle setze in meinem Leben. Wenn du so lebst, wirst du sehen, wie der Gott des Friedens dein Leben erfüllt und du eine neue Kraft und Stärke bekommst. Und während wir vor dem Lobpreis waren, hatte ich den Eindruck, dass wir einfach nochmal einen Moment Zeit nehmen am Ende von diesem Gottesdienst, dass wir nicht einfach den nächsten Song singen, sondern oft ist es diese Stille, die uns fehlt. Einmal ruhig zu sitzen, um Gott zu erlauben, in unser Leben neu zu kommen. Und vielleicht können wir einen Augenblick die Augen zumachen. Keine Angst, ich werde nichts Komisches machen. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und dein Leben ist voller Stress, du rennst von einem Termin zum nächsten und du merkst, innerlich reibst dich auf, dass du vielleicht einfach deine Hände öffnest und den Herrn des Friedens in dein Leben einlädst. Wir sprechen immer wieder von diesem göttlichen Austausch, der stattfinden soll und der stattfinden kann, wenn du ihm erlaubst, dein Leben zu öffnen, dein Herz zu öffnen. Jesus. Ich danke dir, dass du mein Herr bist. Und ich danke dir, dass du uns deinen Frieden schenkst. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns hier und jetzt neu erfüllst mit deinem Frieden. Und dass du all den Stress, der sich angesammelt hat, aus unserem Herzen, aus unseren Gedanken spülst. Gerade den Eindruck gehabt, dass die Bibel beschreibt Folgendes. Es sagt, der Frieden Gottes wird unsere Gedanken und Herzen bewahren. Und dieser Begriff bewahren ist ein militärischer Begriff. Beschützen, seine Armee davor aufstellen. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass hier einige sind, die den Frieden Gottes verloren haben und deswegen eure Gedanken gerade ganz schön abschwirren. Dass das Leben eigentlich gar nicht lebenswert ist, dass du es sowieso nicht hinkriegen wirst. Und ganz viele Gedanken, die in deinem Kopf rumschwirren. Und Gott möchte heute neu deine Gedanken erfüllen, mit Frieden und einen Schutzraum aufbauen, um deine Gedanken herum und um dein Herz herum. Er wird auf deine Gedanken achten mit seinem Frieden. Und es wird dir leichter fallen, zu erkennen, welche Gedanken sind von Gott und welche Gedanken sind von der anderen Seite. Weil der Friede den Unterschied machen wird. Baut es mehr Frieden in meinem Leben oder baut es mehr Stress in meinem Leben? Herr Jesus, ich danke dir für deinen Frieden. Ich danke dir, dass du uns neu ausstattest, dass wir deinen Frieden in unseren Gedanken und in unserem Inneren haben, damit wir Friedensbringer und Friedensstifter sein können in dieser Welt, wo du uns hingestellt hast, in unserer Familie, auf der Arbeit, in unserem Freundeskreis. Und ich danke dir für einen neuen Filter, den Britta-Filter des Friedens, der all den Müll rausfiltert, der uns füllen möchte. Und mit dieser inneren Klarheit und Stärke wollen wir unser Leben leben. Jeden einzelnen Tag zuerst auf dich schauen, uns nicht vergleichen, unsere Berufung festmachen, damit wir nicht stolpern. Dafür danke ich dir, Herr. Ich danke dir für die neue Festigkeit in unserem Leben, unserem Lebensweg. Danke, Herr. Amen. Amen. Nehmt den Gedanken mit. Lasst euch diesen Frieden nicht klauen. Und wenn ihr merkt, der geht irgendwie verloren, geht irgendwie flöten, dann haltet inne. Ach, Herr, du bist mein Herr. Du bist der Herr des Friedens. Gib deine Sorgen, all das ab. Denkt immer an meinen Steuerberater. Er ist nicht dein Steuerberater, er ist mein Steuerberater. Und ich glaube, das wird einen riesen Unterschied machen, wie wir mit dem Stress in unserem Leben umgehen.